Das Grüne Mikro, der Podcast der Grünen im Mühlenkreis.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts. Ich kann gleich vorweg so viel sagen, ich liebe Podcasts. Bei mir läuft eigentlich ständig irgendwas. Und ganz klammheimlich habe ich auch schon richtig lange den Wunsch, einfach mal selbst einen Podcast zu machen. Ja, und als Öffentlichkeitsreferentin unseres Kreisverbandes dachte ich mir dann irgendwann, könnte man das nicht verbinden? Also habe ich die Idee unserem Vorstand einfach mal vorgeschlagen und sie fand sofort Anklang. Es wurde direkt gesagt, ja, recherchiere einfach mal, was für Mikrofone wir nutzen könnten. Naja, und jetzt bin ich hier. Für die erste Folge habe ich mich mit unserem Kreissprecher Dave zusammengesetzt und ein sehr spannendes Interview geführt. Und ich kann schon mal so viel sagen. Er ist quasi Vielfalt in einer Person. Denn er ist queer, er lebt mit seinem Mann und dem gemeinsamen Sohn auf dem Land, er ist Hausmann, politisch aktiv und stammt von den Philippinen. Wir sprechen über künstliche Intelligenz, über Mut und darüber, wie Daves perfekte grüne Utopie hier im Mühlenkreis aussehen würde. Wer bist du denn? Magst du dich vielleicht mal vorstellen?
Alles klar, also klar, gerne. Mein Name ist Dave Daniel Pablo Sundermeier. Ich bin 44 Jahre alt, geboren in Köln, studiert in Bonn, bin dann für meinen ersten Job nach München gezogen, wo ich dann, also mein damaliger Freund, jetzt Ehemann, wir sind dann zusammen nach Porta Westfalica gezogen, weil wir keine Lust mehr hatten auf Stadtleben. Und genau, dann haben wir unseren Sohn adoptiert und ja, jetzt bin ich in Porta Westfalica mit ihm und im Haus. Und ja, genau, das bin ich. Ja, ach ja, Politikwissenschaften habe ich studiert, damals noch auf Magister und jetzt bin ich Kreissprecher.
Klingt doch sehr spannend. Dann bist du auf jeden Fall schon ein bisschen rumgekommen, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall. Also vom Rheinland nach München und dann von München nach OWL. Also wir hatten halt damals gedacht, so kehren wir wieder ins Rheinland zurück nach Bonn. Aber irgendwie hatte ich mir gedacht, oder er und ich, wir hatten uns gedacht, hey, wenn wir wirklich Kinder erziehen wollen, dann gehen wir doch lieber aufs Land. Und ich mochte es schon immer hier.
Also seid ihr hier zufrieden dann?
Total. Also
sehr gut.
Ich kann, in der Stadt schläft man schlecht, oder ich habe schon mal schlecht geschlafen in der Stadt, und hier schläft man richtig gut, zum Beispiel. Ne? Und ja, einfach auch diese Ruhe. Wenn man in der Stadt gelebt hat, dann weiß man wirklich zu schätzen, was Ruhe ist.
Ja, das stimmt. Aber als Kreissprecher dann, wie bist du überhaupt in die Politik gekommen?
Also ich habe immer grün gewählt. Ich glaube, bis auf das eine Mal, wo ich, glaube ich, die Linke gewählt habe, oder damals hieß es noch PDS, glaube ich. Und ja, Fun Fact, durch das Politikstudium habe ich mir gedacht, boah, nee, ich gehe nicht in die Politik. Merkwürdige Welt, dachte ich mir damals. Ne? Mich hat immer schon irgendwie, wie wir als Menschen leben, wie wir als menschliche Zivilisation auf diesem Planeten leben, das hat mich schon immer interessiert. Die planetaren Grenzen, wie viel hält unser Planet noch aus? Sozusagen, können wir das nicht irgendwie besser machen, in Anführungsstrichen nachhaltiger? Und ja, irgendwann kam ja dann so das, was man sich eigentlich so in Nachkriegsdeutschland eigentlich gar nicht vorstellt, die AfD. Ja, mit ihren völkischen Forderungen ganz einfach, die Art und Weise, wie sie Politik machen. Ja, das hat mich dann so wirklich beunruhigt, ganz einfach. Ne? Weil ich meine, ich habe Migrationshintergrund. Ich stamme ja aus den Philippinen. Ich lebe mit einem Mann zusammen, glücklich. Mir macht das Angst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, jetzt, du musst was machen. Ja, weil Deutschland ist deine Heimat neben den Philippinen. Und ich wollte auf jeden Fall was dafür tun, ganz einfach. Ob ich es jetzt gut mache oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber Hauptsache aufstehen, aktiv werden, politisch was machen. Genau, deswegen bin ich dann in die Politik gekommen.
Das kann ich auf jeden Fall verstehen, gerade mit dem, ja, mit dem Hintergrund.
Eines meiner Hauptthemen, ne? Also Vielfalt in der Gesellschaft ist eindeutig so das, was ich mache. Also man nennt es ja Gesellschaftspolitik sozusagen. Und das interessiert mich ja schon. Ne? Also eben weil ich viele Vielfaltsegmente ganz einfach abbilde. Ne? Queer, Mensch mit Migrationshintergrund. Ich bin ein Mann, der im patriarchalen System den Haushalt schmeißt. Das ist skurrilerweise auch ein Vielfaltsmerkmal. Queer auf dem Land, wenn man vielleicht noch irgendwie so irgendwie ganz, ganz detailliert gehen möchte. Aber das sind Dinge, die mich ausmachen. Also ich habe irgendwann mal gehört, auch wenn man ein guter Journalist sein möchte, dann sollte man über das schreiben, was man weiß. Und ich persönlich denke auch, wenn man gute Politik machen möchte, ja, dann sollte man auch sehen, was macht einen aus. Und da kann man auch gute Politik mitmachen. Ne? Also Dinge, über die man nachfühlt, die, mit denen man Erfahrung hat, ganz einfach.
Und das prägt einen ja auch mehr.
Auf jeden Fall. Also zumindest ist das die Erfahrung, die ich gemacht habe. Was interessiert mich persönlich? Das ist so ein Tipp, den kann ich jedem geben. Einfach so, was interessiert einen so wirklich? Und da kann man auch mit Politik machen.
Ja, das sind ja gerade eben einfach die persönlichen Themen, die einen dann prägen, die, mit denen man auch wirklich dann was anfangen kann.
Richtig, richtig.
Ja, und die einem dann am Herzen liegen, wahrscheinlich aus der individuellen Erfahrung heraus.
Ja, ja. Also damit bin ich ja auch in den Europawahlkampf gegangen, ne, mit dem Thema Vielfalt ganz einfach, weil ich meine Europa. Ein besseres Beispiel für vielfältig gibt es, glaube ich, nicht auf diesem Planeten. Ah doch, Asien. Aber wir sind ja in Europa. Das ist gelebte politische Vielfalt, wie sie atmet, lebt und atmet.
Ja. Ja. Das sind auf jeden Fall sehr viele Hauptthemen überhaupt schon in dir als einer Person
zusammen. Anstrengend, sage ich dir. Das ist anstrengend. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß.
Das ist sehr gut zu hören. Ja, dann würden wir dich gerne jetzt noch etwas mehr kennenlernen, einfach von der Persönlichkeit her, um ja, dich als Person vielleicht auch so ein bisschen mehr greifbar zu machen. Mhm. Und da haben wir ein kurzes Entweder-Oder. Das kannst du einfach mit, dich für eine Variante entscheiden.
Ich hoffe, ich mache es nicht kaputt.
Das schaffst du schon.
Ah, okay, gut, alles klar.
Ich glaube an dich. Genau, und zwar ist das Erste, bist du eher introvertiert oder extrovertiert?
Ich bin ein introvertierter Extrovertierter.
Spannend. Und bist du ein Bauch- oder ein Kopfmensch?
War mal Kopfmensch, jetzt bin ich Bauchmensch.
Bist du chaotisch oder durchstrukturiert?
Kommt auf das Thema.
Dann bist du eher ein geduldiger oder ein ungeduldiger Mensch?
Auch wieder kommt auf das Thema an. Aber ich, wenn du das jetzt so siehst, ne, ich war mal unfassbar ungeduldig. Dann habe ich das Backen entdeckt für mich und wurde ein geduldiger Mensch. Mhm. Backen, super geiles Hobby, um Geduld zu lernen.
Also auch Pizzateige, die 24 Stunden gehen müssen, oder?
Ja, zum Beispiel. Oder wenn ich zum Beispiel mal einen Lieblingskuchen mache, der 2 Tage braucht, um ihn wirklich gut zu machen.
Okay, da muss man wirklich geduldig sein.
Da muss man wirklich geduldig sein, weil dann hast du so einen richtig schönen leckeren Karottenkuchen, American Carrot Cake, im Kühlschrank stehen und du weißt ganz genau, den darf ich jetzt noch nicht anschneiden, weil sonst zerfällt er.
Das ist auch Selbstbeherrschung.
Ja, voll, aber so richtig.
Und dann als Nächstes, bist du eher Frühaufsteher oder Nachteule?
In letzter Zeit bin ich beides. Ich weiß, es klingt ein bisschen komisch. Aber
also
ich
zu wenig Schlaf.
Ich habe wirklich zu wenig Schlaf. Also ich stehe halt früh auf, mache halt die ganzen Sachen für meinen Sohn halt fertig. Ne, für den Kindergarten, Frühstück für meinen Mann und so weiter und so fort. Und und dann am Ende des Tages, dann merke ich, wie ich wirklich so Netflix zum Beispiel gucke. Bis zum geht nicht mehr. Oder ich auf einmal noch über Dinge nachdenke. Irgendwie, wie kann man Politik machen zum Beispiel oder meine Woche plane. Da werde ich dann zur Nachteule.
Und da leidet dann der Schlaf.
Voll.
Voll. Und bist du eher Einzelkämpfer oder Teamplayer?
Ich kann beides sein. Einzelkämpfer, wenn mir nichts anderes übrig bleibt. Und Teamplayer bin ich sehr, sehr gerne. Gucken, dass man sich in dem Team wohlfühlt. Dass man seinen Platz findet. Das ist auf jeden Fall wichtig. Dass man auch den anderen den Platz zugesteht, den sie haben wollen. Und Einzelkämpfer habe ich gelernt während des Europawahlkampfs. Ne? Weil klar, du fährst dann alleine quasi von Veranstaltung zu Veranstaltung. Meistens sind da auch fremde Grüne ganz einfach bei, die du nur vorher noch nie gesehen hast. Und ne, dann musst du quasi für dich selber so den Kompass einfach haben.
Das ist dann natürlich auch herausfordernd. Aber gut, wenn du auch beide Eigenschaften irgendwo hast.
Ja, ich bin da auch ziemlich froh drüber.
Das glaube ich. Dann bist du eher ein impulsiver oder ein beherrschter Mensch?
Erst impulsiv und dann doch schon planvoll. Also dann muss ich wirklich, dann brauche ich so ein bisschen Geduld und so ein paar Minuten für mich. Mhm. Dann gehe ich in meinem Kopf dann quasi so alles durch und dann mache ich so einen Plan, ganz einfach, wie man dann da weitergeht.
Als Letztes, bist du eher Realist oder ein Träumer?
Ich finde beides gut. Also träumen ganz einfach, ne, damit du etwas weißt, wo du hinstreben kannst, was du dir wirklich wünschst. Weil manchmal auch in der Politik Ja, aber ich meine, was möchte man für, in was für einer Welt möchte man ganz einfach leben? Ne? Und das kann man ja nur erreichen, indem man einfach davon träumt. Dann muss man aber auch sehen, ne? Wie sieht es aus realistisch? So quasi der Ist-Zustand. Ne? Und was kann ich machen, sozusagen, um zu diesem Traum ganz einfach zu kommen? Also ich bin da auch, wie gesagt, beides. Ich gönne mir sowohl den Raum zu träumen, als auch wirklich die Härte, ne, zu sagen so, okay, gut, das sieht hart aus.
Ja, jetzt kann ich dir schon mal was sagen. Du darfst jetzt ein wenig träumen.
Oh, schön.
Darum geht es nämlich jetzt in unserem nächsten Abschnitt. Mhm. Ja, wo es ein bisschen darum geht, eine Vision, eine schöne Vision zu schaffen von dem Mühlenkreis, wie ja, er bestenfalls einmal sein wird. Mhm. Und ja, so dass wir vielleicht eine kleine grüne Utopie für den Mühlenkreis eben entwickeln. Mhm. Genau, und deswegen würde ich einfach mal allgemein fragen, wie sehe für dich denn ja so eine grüne Utopie hier im Mühlenkreis aus? Was würde sich ändern?
Ja, ich glaube, ich beginne mal einfach mal mit dem Begriff Utopie. Weil Utopie heißt ja ein Ort, den es nicht gibt. Ne? Und wenn man sich so in der Geschichte oder in der Literatur anguckt, ne, was so Utopien sind, dann sind das ja irgendwelche Visionen, wo man nicht weiß, wie man da hingekommen ist. Und eine grüne Utopie, ja, das Interessante daran ist, wir wissen, wie man da hinkommen könnte. Wir haben ja die Technologien, haben wir ja schon alle da. Erneuerbare Energien, ne? Photovoltaik, Wind, Geothermie, schieß mich dort sonst was. Wir wissen, was man machen könnte, ne? ÖPNV einfach anders planen zum Beispiel. Ja, was ja Gott sei Dank unsere Kreistagsfraktion ja ganz gut macht. Ne, wir könnten quasi jedes einzelne Dach mit Photovoltaik ausstatten. Ja? Und jetzt kommt wieder so dieser, ne, das, und das ist auch so ein bisschen, wir haben eigentlich schon alles da, um diese Utopie, nenne ich das jetzt einfach mal, umzusetzen. Und wie gesagt, für mich ist die Utopie ganz besonders für den Mühlenkreis. Wir sind ja, der Mühlenkreis ist ja sowohl eine Ökomodellregion als auch eine Wirtschaftsmodellregion. Also sprich, es werden Dinge bei uns innovativ umgesetzt, die dann später innovativ als innovatives Vorbild für andere Kreise, andere Regionen in Deutschland genommen werden. Und ich würde mir da einfach mal ein bisschen mehr Mut wünschen, dass wir hier im Mühlenkreis einfach auch den Mut haben, Innovation einfach mal anzupacken. Ja? Einfach mal sich wirklich zu fragen, müssen wir das wirklich so machen, so wie wir es immer die ganze Zeit gemacht haben? Können wir das nicht irgendwie nachhaltiger machen, irgendwie orientierter für die Zukunft ganz einfach? Was ich zum Beispiel genial fände, ja, wäre zum Beispiel, man sagt ja immer wieder so, oh Gott, KI, ne? Aber ich persönlich, ich denke, das ist nicht das Problem. Eine KI ist ein Algorithmus, der lernt. Bestes Beispiel, wie kann man den Verkehr zum Beispiel regulieren? Oder wir haben die und die Wetter, wir haben die und die Wetterdaten zum Beispiel, was kann man da machen? Solche Sachen. Das fände ich zum Beispiel super, ne? Dass man einfach hingeht und das, was wir haben, einfach benutzt, um es besser zu machen. Wenn es immer wieder so Leute gibt oder Reels, ja, bei TikTok, so KI wird uns so bringen, Dinge, nein. Wenn ihr der KI beibringt, wie man es geht, ja klar, wird sie es machen. Ne? Aber dafür muss man KI nicht benutzen. Gott sei Dank sind wir dafür hier in der Europäischen Union, weil da gibt es ja wirklich den KI-Act ganz einfach. Die Wahrscheinlichkeit, dass es moralischer aufgezogen wird, ist jetzt höher als jetzt zum Beispiel in China oder Amerika. Ansonsten grüne Utopie, einfach mal ab und zu wirklich mal auch daran zu denken, nicht nur an sich zu denken. Ich weiß, es ist so schwierig, das zu sagen, ne? Mal nicht an sich denken. Ganz besonders in so komplizierten Zeiten wie heute. Aber sich einfach mal so zumindest mal so Ruhe zu gönnen, einfach mal so einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, so hey, das, was ich da gerade tue, ist das wirklich, passt das gerade so? Ja, das wäre so meine grüne Utopie.
Da schließt sich auch so ein bisschen wieder der Kreis, dass man ja auf der einen Seite durch seine Persönlichkeit geformt ist und seine individuellen Erlebnisse nur hatte, aber trotzdem auch nochmal über den Tellerrand hinaus denken
wollte. Ich würde mir das echt wünschen. Mhm. Ganz einfach. Ich meine, klar, ich kenne das auch von mir. Ab und zu gibt es Momente, da sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber das sind so die Momente, wo ich mir dann echt denke, so, boah, jetzt ist der beste Zeitpunkt, einfach mal sich zurückzulehnen, drüber nachzudenken. Und dann stelle ich mir fest, oh ja, so schlimm ist das ja gar nicht. Es gibt ja doch eine Lösung. Hurra. Einfach mal zu hinterfragen, ob die Dinge, die wirklich immer so gelabelt werden, als das war schon immer so, ob die heutzutage wirklich notwendig sind.
Man wird schnell betriebsblind.
Man wird sehr schnell betriebsblind. Ich merke das ja auch jedes Mal, wenn ich mit anderen Leuten immer so rede. Ne? Dann werde ich auch so, oh, stimmt eigentlich, ich bin jetzt lang genug bei den Grünen dabei und ich bin betriebsblind geworden. Das ist dann schon blöd. Ne? Und das ist das, was ich mit Mut meine, ganz einfach. Erstmal erkennen und dann was dagegen machen. Mhm. Weil klar, natürlich, du kannst dich zurücklehnen und sagen so, ach ja, das ist alles super so, läuft. Aber der echte Mut besteht ganz einfach daran, wirklich zu fragen, so muss ich das denn so weitermachen? Kann man nicht irgendwie anders zum Beispiel die Buslinien zum Beispiel organisieren? Mhm. Ja, es ist alles, also jetzt mal, es ist alles auf Minden irgendwie konzentriert. Das ist schön. Aber versuch mal von Hille nach Hüllhorst zu kommen im Bus. Mhm. Ja, okay, gut, nee, das geht. Ne, andere Linien ganz einfach, ne?
Ja. Das kennen wir alle.
Das kennen wir alle. Können wir nicht einfach mal darüber nachdenken, zum Beispiel das Stromnetz in Deutschland meinetwegen vollkommen auf Dezentralität umzusetzen? Dass man auch wieder wirklich fragt, hey, wir brauchen erneuerbare Energien. Warum braucht man erneuerbare Energien? Weil ein Energiepreis, weil Energie ganz einfach auch bestimmt, wie es uns wirtschaftlich geht. Haben wir ja gemerkt, als die Ukraine angegriffen worden ist und dann plötzlich die Energiepreise in die Decke durch die Decke geschossen sind. Mhm. Hat auch unsere Wirtschaft belastet. Und das ist ja auch das Schöne ganz einfach daran, erneuerbare Energien so zu haben, weil die einen extremen Einfluss ganz einfach darauf haben, wie unsere Wirtschaft funktioniert. Ja, wie sie läuft, wie sie performt. Und da wäre es, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, einfach mal wirklich zu fragen, brauchen wir wirklich... Wäre es nicht gut, langsam mal auf ein dezentrales Netz umzusteigen, was irgendwie erneuerbare Energien, die Stärken und die Schwächen von erneuerbaren Energien ganz einfach kompensiert und die anständig ausbalanciert? Mhm. Und das meine ich mit Mut.
Die Grundlagen nochmal hinterfragen,
ja,
ob es da ja, nicht doch bessere Optionen gibt.
Auf jeden Fall. Also jetzt nicht unbedingt so komplett destruktiv ganz einfach zu hinterfragen, ne, sondern einfach... Mit einem gewissen Ziel einfach auch. Mit einer gewissen Vision. Die Utopie. Mit einer gewissen Vision und einem Ziel, einer Richtung. Ganz einfach zu fragen, so, hey, wir wollen doch... Ich meine, seien wir mal ehrlich, wir wollen doch alle, dass es uns gut geht. Ja. Wir streiten uns größtenteils natürlich eher so daraus, wie? Ne, wie kommen wir da hin? Aber Hauptsache einfach mal auch festzustellen, so, hey, wir wollen doch alle, dass es uns so gut geht.
Das ist ein sehr schöner Satz. Und hoffentlich wahr.
Hoffentlich wahr, richtig. Ja. Hoffentlich wahr.
Ja, wie würde denn dein perfekter Tag in so einer Welt aussehen? Oder in so einem Kreis, in dem ja, wir eine Utopie erlebt haben?
So eine richtige Sci-Fi-Welt, ne? Ein weitaus digitalisierterer Ablauf. Mhm. Also im Prinzip aufstehen, ich gucke auf mein Handy oder auf mein Tablet zum Beispiel. Da sind die ganzen Aufgaben aufgelistet, die ich für den Tag machen muss. Zu Hause, in der Politik, ich habe alles schon erledigt quasi. Mein Mann und mein Kind, die sind schon dann unterwegs. Dann muss ich zur Kreisgeschäftsstelle. Dann sagt mir das Tablet, hey, da und da wird es dann Stau geben. Möchtest du nicht lieber das und das machen? Und ich denke mir dann so, okay, gut, dann fahre ich ja mit dem Bus.
Ne? Auch eine gute Option.
Richtig. Wenn ich dann den Bus verpasse sozusagen, dass ich dann nicht anderthalb Stunden warten muss, bis der nächste kommt zum Beispiel. Ne?
Das wäre natürlich gut, ja.
Das wäre super. Dass ich dann auch ganz einfach merke, dass es der Natur einfach auch ganz gut geht. Ich merke es an mir, ich bin Allergiker bis zum Gehtnichtmehr. Mhm. Ne? Also solche Sachen, das wäre dann so quasi die Utopie. Mhm. Ne? Dass man wirklich im Einklang, klingt immer so esoterisch, aber dass man nachhaltig ganz einfach lebt. Aber nicht auf das verzichten muss, was gerade einem so ansteht. Ich denke schon, dass man wirklich Nachhaltigkeit und Freiheit eindeutig miteinander verbinden kann.
Ja, und auch Nachhaltigkeit und Moderne oder Modernität mit der KI.
Solche Sachen zum
Tablets,
Beispiel.
Die einem das Leben dann natürlich erleichtern.
Ja, ne? Also ja. Klar, man muss jetzt nicht unbedingt ein Fan von KI sein, aber dass man die Möglichkeit ganz einfach hat, nachhaltig zu leben, ohne dabei irgendwie Abstriche zu machen zum Beispiel. Das geht alles. Aber man muss den Mut haben, das einfach mal zu hinterfragen. Einfach mal sich sozusagen so, hey, wie soll denn das auch den Mut haben, die richtigen Fragen zu stellen? Wie geht Nachhaltigkeit ohne zu verzichten? Das geht. Da gibt es Tonnen von Konzepten im Internet.
Ja. Nur weil sich der Alltag dann irgendwie ein bisschen verändert, muss er dadurch auch nicht schlechter werden.
Eben. Also sehe ich auch nicht so wirklich, ich sehe da wirklich keine Unterschiede. Also für diejenigen, googelt mal, Nachhaltigkeit ohne Verzicht, funktioniert super.
Ja, oft hat man ja zwei Optionen und eine ist nachhaltiger, aber hat gar nicht wirklich Nachteile.
Und wenn ich jetzt sage, ich gebe dir 1 Million Euro für ein lokales Projekt im Mühlenkreis, was würdest du damit machen?
Also erstens, 1 Million Euro bei so Projekten ist nicht sonderlich viel. Bedauerlicherweise. Machen wir 10 Millionen, das ist super. 10 Millionen, das wäre super.
Das ist ein Projekt.
Also ich persönlich würde mir ganz einfach wünschen, mehr in die Kindererziehung einfach zu stecken. Ne? Irgend so ein Projekt, wo Kinder eine gewisse Resilienz ganz einfach entwickeln, würde ich mir wirklich wahnsinnig wünschen.
Und wieso ist die Resilienz gerade so wichtig?
Weil unsere Welt ziemlich, also man wird sehr, sehr oft zugebombt, ganz einfach. Sehr, sehr viele Stimuli, die Kinder überfordern. Klar, wir sind hier auf dem Land, da denkt man das nicht sonderlich viel, aber durch Social Media zum Beispiel, da wird immer sehr, sehr viel, da wird ja auch sehr, sehr viel Beschallung ganz einfach gemacht. Ne? Und mit Resilienz meine ich zum Beispiel auch Medienkompetenz. Das empfinde ich persönlich als sehr wichtig, weil ich habe nichts dagegen, ganz einfach, dass es Social Media gibt. Das ist super. Ja? Problem ist nur ganz einfach, wenn man das, was man heutzutage, Hate Speech zum Beispiel, ja, oder Desinformation, wenn man dafür einfach nicht sensibilisiert worden ist, ganz einfach, dann nimmt man das für bare Münze. Und ich meine, wenn wir mal nach Amerika rüber gucken, wenn man sich so MAGA-Leute, ne, anguckt, die erzählen dir den härtesten Schwachsinn und die glauben das. Die stehen dafür ein. Und dann fragt man sich, ja, wo habt ihr das denn her? Ja, aus irgendeiner Doku, aus YouTube, irgendeine Telegram-Gruppe, Reel, was man gesehen hat. TikTok gibt es ja nicht mehr, ne? Insta oder sonst irgendwo. Und dann fragt man sich auch jeder so, meine Güte. Also das empfinde ich persönlich als gefährlich, ganz einfach. Ne? Und da muss man bei Kindern sehr früh anfangen. Mhm. Das fände ich ganz gut, ganz einfach. Ne? Also Resilienz, dazu gehört Medienkompetenz. Ja, genau, solche Sachen.
Ist ja auch ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hat man die Kinder, die bestenfalls von Anfang an lernen, irgendwie mit Medien dann auch umzugehen und damit jetzt natürlich auch aufwachsen.
Ja.
Aber dann auch irgendwie die Regulierung vom Internet, von Social Media, dann von der Seite,
ja,
dass das vielleicht auch ein bisschen besser kontrolliert werden sollte.
Weil, ich meine, du kannst ja Medien nicht verbieten. Du kannst ja Presse, das kannst du ja nicht verbieten. Das sind ja Fundamente unserer Demokratie. Aber was man auf jeden Fall machen kann, ja, ist sich kritisch damit die Fähigkeit zu vermitteln, sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Das ist wichtig.
Vor allem, weil die Menschen im Internet dann ja auch immer anonym sind. Was hältst du da davon, vielleicht ein bisschen Anonymität wegzunehmen?
Das ist auch so schwierig, ne? Das ist auch so eine schwierige Frage. Also, ich argumentiere jetzt nochmal von der Medienkompetenzseite aus.
Ja.
Wenn man medienkompetent ist, dann ist so ein Gewäsch von einer anonymen Person gar nicht mehr so wichtig. Weil es wird immer Trolls geben. Let's be honest. Ja, es wird immer Trolls geben. Aber das, was die dann von sich geben, wird ja dann von sich aus einfach nicht mehr akzeptiert, wenn man medienkompetent ist. Dann fragt man ja hin, so, wo hast du das her? Wie ist das? Erklär mal. Wo viele Leute sehr schon ins Schleudern einfach geraten. Und genau diesen Leitfaden, den braucht man ganz einfach. Der muss einem beigebracht werden.
Mhm.
Na? Ja. Also man merkt es ja auch, jetzt ein anderes Beispiel, wenn Kandidatinnen von der blau-braunen Konkurrenz, sage ich jetzt einfach mal, na? Mhm. Wenn die da ihre Thesen ganz einfach irgendwie auf Podiumsdiskussionen, auf Townhalls irgendwie in die Mitte der Gesellschaft sprühen, man merkt wirklich wahnsinnig schnell, wie die ins Schleudern geraten, wenn man anfängt zu hinterfragen. Man merkt das wahnsinnig schnell. Dann rasten sie aus, dann werden sie beleidigend. Ne? Solche Sachen, wo man sich eigentlich ganz genau weiß, die Person hat gar keine Ahnung davon.
Ja.
Und das ist es nämlich. Und das stelle ich mir auch so unter gewissen Resilienz ganz einfach vor. und Medienkompetenz wirklich hinterfragen. Man merkt wahnsinnig schnell nach 2, 3 Fragen, da ist nichts hinter. Und dann kann man aber auch wirklich so die Frage stellen, möchte man deren Angebot annehmen? Wirklich, will man das? Will man da jemanden hinwählen, der faktisch keine Ahnung hat?
Ja, und das muss jeder selbst dann beantworten.
Das muss jeder selber beantworten, aber ich bin nicht hier, um die Frage für die Menschen zu beantworten. Ich gebe dann einfach nur Tipps, so hey, wie kann man einfach auch wieder ein bisschen Kontrolle einfach über die Welt zurückgewinnen. Was ich auch so schade finde, dass es so viele Menschen gibt, die der Ansicht sind, sie haben keinen Einfluss darauf. Ne? Wie Sachen im Staat laufen. Das stimmt nicht. Wir sind nach wie vor immer noch eine Demokratie. Man muss sich einfach nur engagieren. Das ist einfach nur. Also man muss den Mut haben. Jetzt reden wir wieder von Mut. Man muss den Mut haben, sich zu engagieren. Und dann merkt man auf einmal, wie viel Einfluss man als Mensch einfach haben kann. Und das ist extremst overwhelming. Also ich musste mich auch damit erstmal auseinandersetzen. Ich habe zuerst gedacht, so okay, gut, ich komme in die Partei und dann können wir so ein bisschen mitmachen und so, ne, bam. Mitglied des OV-Vorstandes. So nach einer Sitzung. Ne, und jetzt bin ich da auch, jetzt bin ich ja Kreissprecher. Ich mache ja auch die Landesarbeitsgemeinschaft für Queer, zum Beispiel ja auch bei den Grünen. Und es ist schon Wahnsinn, wie viel Einfluss man ganz einfach auch haben kann. Ne? Also, dass kein Mensch auf den Staat einwirken kann, das ist Schwachsinn. Harter Schwachsinn.
Na, wenn man einmal anfängt.
Wenn man einmal anfängt, ne, dann hört man, also dann weiß man gar nicht mehr so, Hilfe. Ne, ne, und dann, ja, also man muss den Mut haben.
Jetzt habe ich auch noch mal eine Frage, über die sich bestimmt auch dein Sohn freuen würde. Und zwar, welche Superkraft du gerne hättest?
Oh, welche Superkraft hätte ich denn gerne? Mich mehr teilen. Mich mehr teilen. Ja, vielleicht 2, 3 Mal oder so. Und ja, weil ab und zu, es gibt so viele Sachen ganz einfach, die man machen kann. Ne? Und ich finde es immer wieder so schade, dass ich dann einfach nicht dabei sein kann, weil ich mich gerade irgendwo woanders bin. Ja? Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch für meine Familie da sein. Ne? Das, was natürlich auch höchste Prio hat. Ja? Und es ist auch so schade, ganz einfach, weil ich zum Beispiel nächste Woche, oder nee, dieses Wochenende, da bin ich beim Bundesdiversitätsrat in Berlin. Da habe ich aber auch gleichzeitig eine Landesarbeitsgemeinschaft Queersitzung in Bochum. Wo fahre ich denn jetzt hin? So, ne? Ich meine, Gott sei Dank fängt mich ja das Sprecherinnen-Team von der LNG Queer auf. Ne? Aber es ist halt, da werden auch Themen zum Beispiel diskutiert, wie stellen wir jetzt zum Beispiel Queerpolitik im Kontext auf, dass wir jetzt im Bund in der Opposition sind zum Beispiel. Das ist eine Diskussion, da wäre ich unfassbar gerne dabei. Aber ich habe dann natürlich auch meine Pflicht, dann auch als Delegierte der Bundesarbeitsgemeinschaft Queer, dann irgendwie beim Diversitätsrat zu sein. Ne? Also 2, 3 Teilen fände ich super. Fände ich richtig, richtig gut.
Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Antwort. Und zeigt natürlich auch nochmal, ja, wie viele schöne Möglichkeiten die Welt eigentlich bietet, was man machen kann.
Also wirklich, also das ist Wahnsinn. Ich frage mich auch jedes Mal, wenn die Leute wüssten, ja, wie man überrannt wird mit Möglichkeiten, wenn man sich politisch engagiert. Wenn man wirklich mit Mut und ein bisschen Herzblut und ein bisschen Anstrengung dabei ist. Also das ist schon Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn. Also ich kann die Leute ermutigen, macht mit.
Was ist denn dein Lieblingsort im Mühlenkreis?
Mein Lieblingsort im Mühlenkreis? Mein Garten? Im Moment? Ja, das ist im Moment mein Lieblingsort.
Das ist sehr schön, aber das ist ja schade für die Zuhörerinnen, weil du sie wahrscheinlich nicht in deinen Garten einlädst.
Das stimmt.
Aber man kann nicht alles haben.
Man kann nicht alles haben. Ich brauche auch einen Rückzugsort, ganz einfach. Und das ist mein Garten.
Vielleicht ein besonderes Buch oder so, das du sehr gerne liest, was dich mal inspiriert hat?
Buch. Oh, viele.
Was ist dein Favorit gewesen?
Das Buch, was mich sehr krass inspiriert hat für Politik, war die Dune-Reihe. Ja, wir kennen die Filme, aber die Bücher sind tausendmal besser. Weil sie so ein bisschen den Menschen im Verhältnis zu Machtstrukturen ganz einfach auch zeigen. Das ist eine wahnsinnig gute, interessante Frage. Ich weiß nicht, ob die bei den Filmen so gut rüberkommt. Das weiß ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe die Filme nämlich nicht gesehen. Und ein interessantes Buch, was ich auch sehr, sehr empfehlen kann, ist Identität von Francis Fukushima. Das ist ein Politikwissenschaftler. Und der hat so ein bisschen die Mechaniken von Rechtspopulismus erklärt. Und das auf eine wirklich sehr, sehr niederschwellige Art und Weise, die man wirklich liest und sich echt denkt, ach du Schande, das ist ja so einfach. Und das ist, am Anfang fand ich das so ein bisschen schade, dass er da nicht irgendwie so gesagt hat, so hey, wie kann man Rechtspopulismus bekämpfen kann oder Populismus generell. Aber die ganze, oder wenn man das sich das so durchliest, dann findet man schon selber Lösungen ganz. Also dann kommt man sehr, sehr schnell auf die Lösung, ganz besonders, wenn man in der Politik ist. Also sprich, Teilhabe ist halt extremst wichtig. Dass man anfängt, wieder so ein Gewirrgefühl ganz einfach aufzubauen. Dass man niemanden jetzt irgendwie alleine lässt, ganz einfach. Dass man, ja, also das sind so die zwei, also die Buchreihe Dune. Und wenn man wirklich wissen möchte, was so in den Köpfen von denjenigen vorgeht, die halt dem Rechtspopulismus anheimfallen. Aber jetzt meine ich nicht die Aktionäre, sondern eher so diejenigen, die wirklich auch darauf, ne, die dann sagen so, ey, ich will jetzt die blau-braune Konkurrenz. Ne? Dann weiß man so ungefähr so, okay, gut, das könnte daran liegen, weil. Ne? Und meistens liegt man dann auch wirklich, liegt man auch richtig.
Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr augenöffnenden Buch.
Oh ja, das hat es. Das hat es. Also ich kann das nur jedem empfehlen, Francis Fukuyama, Identität. Weil dann fällt einem auch wirklich so auf, so wow. Ne? Also kann ich nur sehr, sehr empfehlen.
Das inspiriert mich auf jeden Fall sehr, das Buch auch lesen zu wollen.
Yay, ich hab's geschafft.
Jetzt darfst du aber auch nochmal unsere Zuhörerin etwas inspirieren, indem du ihnen vielleicht einen kleinen Alltagshack gibst oder... Ja, einen kleinen Tipp für Nachhaltigkeit, irgendwas, was du vielleicht machst, wo es gut wäre, wenn auch andere es machen.
Ein praktischer Weg, etwas Praktisches, weil ich ja auch Hausmann bin. Man braucht keine teuren Reinigungsmittel. Essig funktioniert super. Ich weiß, das ist ein richtiger, also ich weiß, das klingt total lächerlich. Einfach ein bisschen Universalreiniger. Ein bisschen Essig, zack, an die Fliesen von der Dusche, sieht aus wie neu.
Ja, perfekt.
Man braucht nicht diese ganzen aggressiven Sachen, die unter Umständen, wenn sie ins Abwasser kommen, auch noch die Umwelt zerstören, unter Umständen. Ne? Essig funktioniert super. Essig kannst du für alles benutzen. Das ist so ein Lifehack, wo ich mir denke, so pff, krass.
Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Sehr alltagsnah und sowohl gut ja, für uns Menschen, aber auch für die ganze Umwelt.
Jo, auf jeden Fall.
Sehr schön, das war auf jeden Fall ein sehr tolles Gespräch.
Das freut mich. Danke, dass ich da sein durfte.
Das war die erste Folge unseres Podcasts und ich bin jetzt schon unglaublich gespannt, wo uns dieser Weg noch hinführen wird. Ich kann jetzt schon so viel sagen. Neben spannenden PolitikerInnen unserer Partei werde ich hier definitiv auch noch mit verschiedenen KandidatInnen für die Kommunalwahlen 2025 sprechen, damit wir diese etwas besser kennenlernen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich wahnsinnig auf die nächste Folge. Das Grüne Mikro, der Podcast der Grünen im Mühlenkreis.